Es gab Freudentänze in Syrien und auch auf unseren Straßen. Die Erleichterung über das Ende des Terrorregimes ist riesig. Machthaber Assad ist nun selbst zum Flüchtling geworden mit Asyl in Russland. 14 Millionen Syrer sind seit 2011 vor Bomben und Folter geflohen. Viele sind vertrieben im eigenen Land. Auch in der Türkei sind einige und auch in Deutschland stellen sie die größte Gruppe derer, die hier um Schutz bitten. Was folgt nun auf die Freude? Wer wird das Land in Zukunft regieren und kann es wieder eine sichere Heimat werden? Auch für die Syrer, die seit 10 Jahren bei uns leben und arbeiten. Das Thema war schnell gesetzt im deutschen Wahlkampf, mitten in die Freudentänze hinein. Nach Assads Sturz, Debatte um syrische Flüchtlinge, unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Guten Abend, herzlich willkommen aus Berlin. Das sind meine Gäste. Rüd Koopmans ist bei uns. Er ist Professor für Soziologie und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität Berlin. Und er ist auch Vorsitzender des Kuratoriums des Deutschen Zentrums für Integration und Migrationsforschung. Ich begrüße Christoph Schwennecke, Journalist und Publizist und Politikchef und Mitglied der Chefredaktion von T-Online. Dr. Carsten Wieland, herzlich willkommen, Nahostexperte, Berater für 3 UN-Sondergesandte für den innersyrischen Friedensprozess. Das war er und er war auch im Syrien-Team des Auswärtigen Amtes. Und zugeschaltet ist uns Reja Khador. Er ist freier Journalist beim NDR und 2014 aus Syrien geflohen. Herr Khador, was war das für ein Wochenende für Sie, als Sie die Nachricht vom Sturz Assad gehört haben?
Erstmal guten Abend. Das Wochenende und die Tage davor waren Tage, wo man kaum Schlaf bekommen hat, wo man keine Stunde, keine Sekunde weggucken konnte auf die Nachrichten, weil man die ganze Zeit die Nachrichten verfolgen wollte. Was passiert? Welche Stadt wird jetzt als nächstes befreit? Wann stürzt das Regime? Das sind Sachen, die wir die ganze Zeit verfolgt haben. Ich kann für mich und viele andere syrische Menschen sprechen, die gesagt haben, wir haben keinen Schlaf bekommen. Und bis zu diesem Moment, jetzt gerade auch, habe ich kaum Schlaf bekommen. Man sieht es mir auch vielleicht an, habe mich auch heute zum ersten Mal frisch rasiert, weil ich nicht die Zeit dafür hatte, überhaupt was zu machen. Man musste erst mal verarbeiten, was passiert ist. Wir sind am Sonntag aufgewacht und wir sind in einer Welt aufgewacht, wo das Assad-Regime nicht mehr existiert. Ein Regime, ein mörderisches Regime, ein autoritärisches Regime, was für viele, dafür verantwortlich ist, dass 500.000 Menschen ermordet wurden, über 100.000 Menschen, das Regime hat 100.000 Menschen verschwinden lassen. Es sind Millionen Menschen, die vertrieben wurden, die in Deutschland leben, die in Europa leben, die ihre Heimat verloren haben. Das ist ein Moment, der unbeschreiblich ist. Meine Tante hat mir gesagt, wir durften nicht träumen. Jetzt dürfen es wir vielleicht jetzt ab heute. Und das bedeutet für mich einfach viel, weil das ist der Moment, wo es eine Chance gibt, dass irgendwann in Syrien ein demokratisches System herrschen kann. Das kann man jetzt in dem Moment nicht sagen, aber das ist erstmal ein Moment der Freude. Die syrischen Menschen sagen mir, meine Verwandte, meine Freundinnen, die dort leben, sagen mir, lasst uns erstmal aufatmen. Wir wollen erstmal aufatmen. Wir brauchen keine Analysen für die nächsten Wochen. Wir brauchen nicht von euch zu hören, also von mir zum Beispiel, was erwartet euch jetzt die nächsten Wochen, sondern erstmal wollen wir aufatmen. Wir wollen die Freiheit feiern. Wir wollen erstmal realisieren, was die letzten 13 Jahre und die 54 Jahre, wo das Assad-Regime regiert hat, was passiert ist, wollen wir erstmal verarbeiten. Das ist ein Moment, wo man realisiert, es ist jetzt so Trauma. Ja.
Ja, vielen Dank für diesen ersten Eindruck, Herr Khador. Herr Wieland, dieser Sturz wird ja teilweise mit dem Berliner Mauerfall verglichen. Also kann man das vergleichen? Ist es so ein Einschnitt, wenn man das hört, was Herr Khador sagt, wirkt es ja genau so? Und gibt es jetzt wirklich die Chance auf einen Neuanfang?
Also ich denke, von der Gefühlslage der meisten Syrer kann man das sicher vergleichen. Und das ist eine richtige Epoche, die da zu Ende geht. Ein Familienclan, der das Land ausgebeutet hat über Jahrzehnte, ist vom Volk gestürzt worden, ohne großes äußeres Zutun. Ich glaube, daraus speist sich auch die Hoffnung und die Hoffnung auf den Neuanfang. Aber die Hoffnung speist sich auch aufgrund der Ereignisse der letzten Tage. Und wenn man da schaut, was geschehen ist am Boden, gibt es durchaus hoffnungsvolle Zeichen. Also die HTS, diese Tahrir-e-Sham, ist ja eine islamistische Organisation, die aber sich einerseits von Al-Qaida losgesagt hat, schon vor Jahren, und so einen Transformationsprozess durchgemacht hat und gleichzeitig auch gegen den IS gekämpft hat. und aber auch mit vielen anderen Gruppen eben Damaskus am Ende eingenommen hat. Es war wie so eine eingefrorene Revolution, die dann an allen Ecken und Enden aufgetaut ist im Land, wo plötzlich die Leute aus den verschiedenen Ecken kamen und Komitees gebildet haben und unterstützt haben. Das heißt, es ist jetzt eine Vielzahl von Gruppen, die hier zu koordinieren waren und zu koordinieren sind. Und es hat eine friedliche Machtübernahme gegeben, Verhandlungen. Dann hat sich zusammengesetzt. Also der Anführer von HTS, Golani, hat sich mit dem Premierminister, der noch von Bashar al-Assad ernannt wurde, zusammengesetzt. Und mit dem neuen Übergangspremier von HTS, also von der Heilsregierung aus Idlib. Das sind alles Anzeichen. Gleichzeitig, was wichtig ist, die verschiedenen Abkommen, die man, die HTS mit Minderheiten geschlossen hat, schon beim Vormarsch auf Damaskus, Sicherheitsgarantien für Minderheiten. Es bleibt abzuwarten, ob das alles eingehalten werden kann. Aber die Fakten am Boden sehen momentan so aus.
Herr Koopmans, Syrien ist ein Land, ich habe es gesagt, dass Millionen Syrer sind auf der Flucht. Über 3 Millionen sind in der Türkei. Hier sind 900.000 Syrer hier in Deutschland. Ist das jetzt ein Punkt auch, wo sich bei Flucht und Vertreibung ganz viel ändern wird? Also wird das auch ein Wendepunkt in der ganzen Migrationsdebatte auch?
Ja, es wird sicherlich ein Wendepunkt, aber in welche Richtung ist sehr schwer abzusehen. Es kann natürlich sein, dass diese Hoffnungszeichen, muss man sagen, Fakten sind es natürlich nicht. Es sind zum Teil Versprechen und Aussagen.
Sind Maßnahmen, die umgesetzt werden?
Ja, nur wir haben natürlich eine Gruppe mit einer islamistischen Vergangenheit, die erstmal versucht, die Kontrolle über das ganze Staatsterritorium Syriens zu erlangen. Ich will jetzt nicht pessimistisch sein, aber wir wissen auch, am Anfang haben auch viele gedacht, Khomeini und seine Anhänger seien gemäßigt. Noch vor nicht allzu langer Zeit, als die Taliban wieder die Macht übernommen haben, da war auch die Rede von, die haben sich gemäßigt und die haben sich dann in Wörter auch gemäßigt, aber als sie dann die Macht hatten und nicht mehr sich kümmern mussten um Gegner, haben sie einfach wieder ein islamistisches Regime eingeführt. Ich sage nicht, dass das passieren wird, aber das ist durchaus immer noch eine sehr realistische Möglichkeit.
Aber wenn man sieht, wie viel syrische Flüchtlinge aus der Türkei sich schon auf den Weg Richtung Grenze gemacht haben, das ist doch ein Punkt, wo man merkt, da vertrauen die Menschen den Entwicklungen.
Manche, die meisten sind natürlich geblieben. Das ist, ich glaube, das hängt auch sehr davon ab, welche Menschen das sein. Man muss sich so vergegenwärtigen, dass Syrien ein sehr geteiltes Land ist mit vielen religiösen und ethnischen Gruppen. Manche fühlen sich jetzt vielleicht durch diesen Sieg von HTS, also vor allem die sunnitische Syrer, vielleicht sicherer und denken, wir können zurückkehren. Also das sind unsere Leute. Andere, Kurden zum Beispiel, die fühlen sich wahrscheinlich im Moment weniger sicher, weil die werden auch von der Türkei unterstützten anderen Gruppen, nicht HTS, angegriffen im Moment. Also da in Nordsyrien ist auch eine Situation, die sehr unsicher ist. Also auf der einen Seite, wenn alles gut geht, kann es ein Wendepunkt sein, dass Leute wieder zurückkehren können. Aber wenn es in die falsche Richtung geht, kann es auch sein, dass neue Flüchtlingsströme aus Nordsyrien in Gang kommen. Man muss abwarten, wie es ob die Versprechen gegenüber den Aleviten eingehalten werden oder ob es doch zu Racheakte kommt, dann könnte auch die Gruppe in die Flucht schlagen.
Es ist eben kompliziert, also, weil es so viele unterschiedliche Gruppen in Syrien gibt. Herr Schwenicke, es ist kompliziert, das merkt man jetzt schon. Trotzdem gab es hier schnell schon Forderungen in der deutschen Politik, wo gesagt wurde, dann müssen ja auch die Syrer, die hier sind, vielleicht dann doch wieder zurückgehen. Ist das der richtige Moment für solche Gedankenspiele?
Nein. Die Herrschaften vor mir haben die Lage ja mit vielleicht etwas unterschiedlichen Facetten, aber insgesamt geschildert, dass es Anlass zu Hoffnung gibt, aber immer noch auch Reserven. Auch ähnlich gelagerte Fälle sind von Herrn Koopmans angeführt worden. Man könnte Libyen anführen, man könnte auch Ägypten anführen. Auch da gab es immer wieder Hoffnung und dann ist die Hoffnung nicht erfüllt worden. Und da finde ich es nun in dieser Situation, und da bin ich wirklich, ich sage das so, drastisch erschrocken gewesen, wenn erst eine stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union sagt, ja, dann können wir doch jetzt, Frau Lindhorst sagt, also dann können wir jetzt mal hier schon mal die Schotten dicht machen und Herr Spahn dann noch einen draufsetzt und sagt, also wir können dann die Charterflugzeuge so allmählich mal aufs Rollfeld rollen und den Ausreisewilligen auch noch 1.000 Euro zustecken und dann sollen sie doch bitte wieder in die Heimat fliegen. Entschuldigung, die Situation ist im Moment nicht da. Und wenn das BAMF und andere europäische Institutionen, die gleiche Aufgabe haben, jetzt sagen, wir legen erstmal diese Asylanträge auf Eis, dann bedeutet das ja nicht, dass sie damit sagen wollen, es ist alles in Ordnung in Syrien. Sie sagen nur,
Migration und Flüchtlinge.
Richtig, ja. Wir sehen im Moment nicht klar und das tun wir alle nicht. Und deswegen halte ich das für unverantwortlich. Nun haben sich die Aufständischen natürlich den Zeitpunkt ihres Vormarsches nicht nach dem deutschen Wahlkampf hier aussuchen können. Dummerweise ist es doch zusammengefallen. Und ich glaube, es ist hinreichend bekannt. Sie wissen es jedenfalls, Frau Plättner, weil ich zu jener Zeit immer wieder auch mal hier zu Besuch war. Ich war sehr kritisch der bedingungslosen Grenzöffnung 2015 und in den Folgejahren.
Ja, Sie beide sind kritisch der Flüchtlingspolitik von Angela
Respekt
Merkel. Ja.
Hohen Respekt abgerungen oder habe ich ihm gezollt, dass er da auch gesagt hat, so geht das nicht. Und trotzdem sage ich, oder gerade deshalb sage ich, in dieser Situation ist es geradezu zynisch, diese fünfte oder sechste Frage als erstes zu beantworten.
Ja, Herr Chatur, wie kommt das bei Ihnen an? Also die das jetzt in Deutschland natürlich geprägt durch den Wahlkampf direkt darüber gesprochen wird, denn man hat das, da war wenig Aufatmen. Wie kommt das bei Ihnen an? Jetzt verstehen wir Sie nicht.
Hören Sie mich hier?
Ja.
Die aktuelle Debatte rund um Asylpolitik und Abschiebung ist gerade für viele Leute, für viele syrische Menschen jetzt auch teilweise schockierend, weil viele Menschen haben nicht mal die Zeit gehabt, erstmal zu verstehen, zu verarbeiten, was passiert ist. Das habe ich ja schon mal angesprochen. Jetzt einfach damit jetzt konfrontiert zu werden, dass Debatten über Rückkehr für SyrerInnen geführt werden. Klar, es ist jetzt gerade noch nichts in Kraft getreten, aber trotzdem diese Debatte und diese sowohl von der Seite der Politik für den Wahlkampf, aber auch in den Medien, dass man einfach das Gefühl hat, nicht Teil dieser Gesellschaft zu sein, obwohl man sich angestrengt hat, obwohl man versucht hat, Teil dieser Gesellschaft zu sein, bekommt man das falsche Signal. Also diese ganze Debatte sendet ein falsches Signal für die Leute, die hier leben, die seit Jahren hier Teil der Gesellschaft sich fühlen, die vielleicht sich einbürgern lassen haben, die aber vor auch 3 Jahren nach Deutschland gekommen sind und die erstmal verstehen müssen, was in meinem Land passiert ist, muss ich erstmal arbeiten und das Land ist noch nicht sicher. Das Land ist noch nicht sicher, um wir darüber überhaupt debattieren können.
Trotzdem klar ist das. War das in Ihrer Community so ein Punkt, dass man immer darauf, dass das so eine Hoffnung war, nochmal dann wieder zurückzugehen? Oder ging man weg und war so hoffnungslos, dass man eigentlich gar nicht mehr davon ausging, dass man je zurückkommt?
Also mir ist wichtig, hier an der Stelle zu sagen, dass das, was viele Leute auch schon gesagt haben, niemand flieht einfach freiwillig. Ich bin nicht freiwillig geflohen. Viele andere Menschen sind auch nicht freiwillig geflohen. Wir hassen nicht unsere Heimat und wir hassen nicht Syrien, sondern es war halt einfach für uns nicht sicher. Und es ist auch jetzt faktisch gesehen, es ist noch nicht sicher für die SyrerInnen dort. Die Leute überlegen sich natürlich nicht alle. Einige überlegen sich, nach Syrien zurückzukehren oder andere wollen vielleicht auch teilweise in Deutschland, teilweise in Syrien leben, dass sie nicht mehr quasi als Geflüchtete gelten, in dem Sinne, dass sie halt einfach wieder nach Syrien zurückgehen können, wenn sie wollen. Aber faktisch gesehen ist das noch nicht möglich. Mhm. In dem Land herrscht noch Chaos. Es muss noch viel geklärt werden. Es muss auch die Machtverteilung muss geklärt werden. Also wir sprechen von einem Land, was instabil ist. Mhm. Wir sprechen von verschiedenen Mächten, die dort auch im Spiel sind, HTS oder auch die anderen Rebellen, die aus dem Süden von Syrien kamen und sich mit den HTS getroffen haben, die das Assad-Regime zusammen gestürzt haben. Das bedeutet, erstmal muss viel darüber gesprochen werden, wer regiert dieses Land, genau. Welche Gesetze werden getreten und wie die Zukunft des Landes aussieht, auch für Minderheiten.
Herr Wieland, was wäre denn ein Punkt, an dem man dann sagen könnte, oder was wären die wichtigsten Voraussetzungen jetzt, um eine Stabilität zu schaffen?
Ich glaube, Stabilität hängt an verschiedenen Faktoren. Das eine ist, ich glaube, ganz wichtig ist, dass die Türkei eine Aussöhnung mit den Kurden hinbekommt. Das ist natürlich dieses Mammutprojekt seit vielen Jahren. Ich glaube, das ist eben der große Unsicherheitsfaktor, weil eben diese Nicht-HTS-Gruppen im Norden, die der Türkei unterstehen, mehr oder weniger, da immer noch den Kampf gegen den kurdischen Nordosten führen. Und das kann zur Destabilisierung führen. Ich denke auch, die Verletzung der Souveränität und der territorialen Integrität Syriens, momentan durch die starken Bombardierungen durch Israel, in einer solchen Zeit, in dieser heiklen Phase, in diesem fragilen Zustand, ist sicherlich sicherlich nicht hilfreich. Auch die einseitige Aufkündigung des internationalen Abkommens, des Truppenentflechtungsabkommens auf dem Golan von 1974 und diese neutrale Zone zu besetzen, in einer solchen Situation schafft Druck. Und es gibt eben auch radikalere Fraktionen innerhalb auch der HTS, die der Pragmatiker, der Anführer Golani unter Kontrolle halten muss. Und das ist eben der andere mögliche Herd von Unsicherheit, was passiert mit den Radikalen, wird er sie weiterhin einbinden können. Da gibt es also außenpolitische Herausforderungen, die aber alle nach innen wirken. Und eben von innen, wir haben es gehört, verschiedene Gruppen haben jetzt an einem Strang gezogen, Assad zu stürzen. Aber was geschieht danach?
Was geschieht danach und welchen Staat will man da aufbauen? Herr Koopmans, wie würden Sie sagen, was wäre für... Was ist für Migranten ein Punkt, wo man dann sagt, ja, jetzt gehe ich zurück, auch wenn es ein Risiko gibt aus Ihrer Forschung? Wo ist der, und ist es, macht es etwas aus, wie lange man in dem Land, in dem anderen Land lebt?
Naja, da ist natürlich immer die Überlegung, was hat man zu verlieren, wenn man Deutschland verlässt und was hat man zu gewinnen, wenn man dorthin geht. Im Moment ist es so, dass für die meisten Leute es zu unsicher ist, um dort zurückzukehren. Wenn es zu einer Stabilisierung käme in Syrien, dann werden einige Leute zurückgehen wollen. Und das könnte genau der Teil sein, der in Deutschland eher gut integriert ist. Das sind die Menschen, die auch dort bei dem Aufbau des Landes Möglichkeiten für sich sehen. Und gerade die Gruppe, die in Deutschland nicht so gut integriert ist. Wir haben von den 1 Million Syrer, die sich in Deutschland befinden, ist die Hälfte abhängig von Bürgergeld. Das sind Menschen mit einem niedrigen Bildungsniveau, für die auch die Aussichten in Syrien nicht besonders gut sind. Also die werden eher geneigt sein zu bleiben. Also ich denke, Deutschland steckt da ein Dilemma, dass diejenigen, die wir eigentlich gerne hier behalten möchten, am ehesten diejenigen vielleicht sein werden, die zurückkehren, und dass diejenigen, die jetzt hier nicht unbedingt sehr gut integriert sind, eher nicht zurückkehren werden.
Wobei ich da die Debatte zum Teil, die politische Debatte bei uns auch etwas schwierig finde. Denn ja, es schwingt, glaube ich, bei vielen mit. Also diese Bürgergeldempfänger, die sollen doch möglichst schnell dann das Ticket von Herrn Spahn und die 1.000 Euro annehmen und wieder zurückfliegen. Und die anderen, die berühmten syrischen Ärzte oder Herr Kador oder andere, die sollen doch bitte auf alle Fälle hierbleiben, weil unser Gesundheitssystem sonst zusammenbricht. Also es tut mir leid. Da fand ich wiederum heute Morgen sehr erfrischend von gesundem Menschenverstand den Innenminister von Bayern, Herrn Herrmann, der im Deutschlandfunk gesagt hat, also natürlich haben wir ein hohes Interesse daran, dass diese gut qualifizierten Leute, seien sie nun Journalisten geworden oder als Chefärzte hier arbeiten, dass die hier bleiben, weil sie unser System, in dem Fall das Gesundheitssystem, tragen. Nur, wenn diese Leute aus freien Stücken entscheiden, ich möchte mein Land wieder mit aufbauen, ich möchte Krankenhäuser dort wieder, dann müssen wir das auch akzeptieren, dann ist das auch okay.
Das ist klar, die Leute werden natürlich in Syrien mehr gebraucht als hier. Genau. Das ist ganz klar. Ja. Aber ich meine, irgendwann natürlich, wenn die Lage sich in Syrien stabilisiert, dann kommt schon der Tag, an dem wir die Frage stellen müssen, okay, die Menschen, die hier sind, die haben Schutz bekommen, die subsidiär Schutzbedürftige, wegen Kriegsgefahr. Wenn die Kriegsgefahr entfällt, so sagen es auch die Gesetze, dann entfällt auch der Schutz. Und dann müssen die Menschen auch zurückkehren.
Herr Chador, ist das etwas, was man fürchtet in der Community, dass man sozusagen von außen, dass man die selber nicht die Entscheidung treffen kann, sondern dass dann halt eben, wenn die Gesetze so sind und der Schutz entfällt, dass man dann halt eben tatsächlich das Land verlassen muss?
Ich glaube, was viele syrische Menschen inklusive, also ich und viele andere Menschen, wünschen uns, dass wenn über Geflüchtete, wenn über syrische Geflüchtete gesprochen wird, dass es eine menschliche Debatte, dass es keine Entmenschlichung in der Debatte herrscht. Und wenn wir dann davon sprechen, wen behalten wir in unserem Land und wen behalten wir nicht, das wirkt auf mich so, als würden wir jetzt nicht über Menschen sprechen, die Teil unserer Gesellschaft sind, sondern Menschen, die wir vielleicht hin und her schieben können. Und darüber, wir können nicht, also nach so vielen Jahren, wo syrische Menschen hier gelebt haben, syrische Menschen sich integriert haben, Teil der Gesellschaft sind, jetzt sprechen wir über sie, als wären sie nicht Teil dessen. Und das ist komplett, habe ich ja gesagt, das falsche Signal. Und wenn wir jetzt, deswegen habe ich mit vielen syrischen Menschen gesprochen die letzten 2 Tage, wie haben sie das jetzt wahrgenommen? Und viele haben eigentlich waren erstmal erschrocken, weil sie nicht das Gefühl haben, dass die deutsche Politik und Deutschland ihre Schmerzen versteht, ihre Schmerzen wahrnimmt, die sie jetzt in den letzten 13 Jahren und darüber hinaus erlebt haben durch das mörderische Regime von Assad, wo sie geflohen sind. Die wollten nicht fliehen. Und jetzt wird über sie entschieden, behalten wir euch oder schicken wir euch jetzt zurück? Gibt es jetzt Schlagzeilen, Überschriften von Zeitungen? Wen schicken wir zurück? Wen behalten wir jetzt in diesem Land? Das sind erschreckende Schlagzeilen. Und ich wünsche mir mehr eine menschliche Debatte und keine entmenschliche für die Leute, die nicht nur als JournalistInnen arbeiten und nicht nur als ÄrztInnen arbeiten, sondern vielleicht auch Reinigungskräfte sind, weil sie sind alle auch Teil dieser Gesellschaft.
Ja, wobei, also da muss ich jetzt Herrn Koopmans ein Stück weit beispringen. Also wenn jemand einen Flüchtlingsstatus hier bekommen hat und der Grund für diesen Flüchtlingsstatus ist weggefallen, dann hat das auch nichts mit Entmenschlichung zu tun, Herr Cador, sondern schlicht mit einer Rechtslage, denn der Aufenthalt ist gekoppelt an den Fluchtgrund. Und wenn der Fluchtgrund nicht mehr da ist, dann ist das Aufenthaltsrecht eben auch nicht mehr da. Das ist keine Entmenschlichung, sondern eine schlichte juristische Tatsache.
Ja, und in dem Moment stellt sich eine andere Frage. Dann ist es, wenn der Fluchtgrund entfallen ist, dann kann man Flüchtlinge behandeln als jeder andere Arbeitsmigrant. Dann kann man tatsächlich sagen, okay, es gibt welche, die machen wir das Angebot? Das haben wir manche schon gemacht. 160.000 Syrer sind schon eingebürgert, sind Deutsche geworden. Die können dauerhaft bleiben. Dafür gibt es dann auch Anforderungen. Dann muss man selbst den Lebensunterhalt bestreiten können, zum Beispiel. Und das kann natürlich auch eine Voraussetzung sein für ein dauerhaftes Bleiberecht, wenn die Fluchtgründe entfallen sind. Aber wir können nicht eine Diskussion haben, die davon ausgeht, dass wenn man einmal vor Kriegsgefahr Schutz bekommen hat, dass man damit das Recht bekommen hat, dauerhaft in einem Land zu bleiben und dass es unmenschlich sei, um nach Wegfallen der Schutzgründe zu sagen, dann müsst ihr auch wieder gehen. Oder soll nur unter bestimmten Bedingungen bleiben.
Herr Cador, noch eben wollte dazu und dann Herr Wiebke, dann sagen Sie erst und dann Herr
Wiebke. Genau, was Sie jetzt gesagt haben, also der Fluchtgrund ist ja noch nicht entfallen. Darüber haben wir jetzt gerade gesprochen.
Das haben wir auch alle hier gesagt.
Genau, das haben Sie ja gesagt und das habe ich auch gesagt. Und deswegen es ist halt wichtig, dass wir jetzt nicht über all diese, also wir machen den Leuten auch teilweise Angst dadurch, dass wir jetzt gerade darüber sprechen, wen können wir behalten und wen nicht. Gestern hat mir meine Familie geschrieben, dass sie nicht schlafen konnten und meine Tante ist in Ohnmacht gefallen, weil israelische Luftangriffe meine Stadt getroffen haben, meine Heimatstadt Salamiyah in Hama. Über 200 Luftangriffe gab es gestern in Syrien. Die konnte nicht schlafen. Mein Onkel hat ohne Fenster geschlafen. Das bedeutet, weil das Fenster kaputt gegangen ist, weil das Fenster zerstört wurde. Und die haben sich gefragt, wann leben wir wieder in Sicherheit? Das sind Zeichen, die zeigen, Syrien ist immer noch kein sicheres Land, auch wenn das Assad-Regime weggegangen ist. Und darauf müssen wir erst mal abwarten, was passieren wird, wie die Zukunft aussieht.
Herr Wieland, trotzdem gibt es ja also aus der Türkei auch Menschen, die zurückgehen. Wie muss man sich das vorstellen? In was für ein Land kehren diese Flüchtlinge zurück?
Na, die Menschen kehren, die jetzt zurückkehren schon und damit auch ihren Flüchtlingsstatus übrigens auch schon aufgeben, auch im Libanon. Sie müssen da unterschreiben und sie verlieren dann ihren Flüchtlingsstatus. Das heißt, das ist eine sehr starke Entscheidung, in diesen Tagen in diese Unsicherheit zurückzugehen. Aber ich bin ja auch mit sehr vielen Syrern in Kontakt und ich weiß, wie stark eigentlich immer der Wille war, wieder nach Syrien zurückzukehren und auch wieder aufzubauen. Und ich möchte mal eine ketzerische Bemerkung machen in unserer deutschen Debatte. Wir haben vor 13 Jahren die gemäßigten und moderate syrische Opposition am ausgestreckten Arm verhungern und verrecken lassen. Und Assad quasi sozusagen hat mit hunderttausenden Toten Syrien überzogen. Wenn jetzt 13 Jahre später eine Kraft, die eben nicht in unseren Vorstellungen entspricht, Syrien befreit, sind wir jetzt die Ersten, die mit guten Ratschlägen dastehen. Ihr müsst das machen, ihr sollt das machen, wir glauben euch nicht. Also als die Frage, eine Chance zu geben. Aber und das Erste, was uns einfällt, ist, am ersten Tag über Migration zu sprechen, wie Sie auch gesagt haben, statt über die Stabilisierung Syriens zu sprechen, damit wir diese Bedingungen erreichen, dass die Syrer dann frei entscheiden können, bleiben sie hier in Deutschland, willkommen, oder sie gehen zurück nach Syrien, hochgebraucht, als Menschen wieder aufbauen. Und warum haben wir so viele Ärzte hier in Deutschland aus Syrien? Weil Assad und die russische Luftwaffe systematisch Krankenhäuser bombardiert haben und Mediziner gefoltert haben. Also das waren alles Kriegsverbrechen, die jetzt aufgearbeitet werden müssen. Also diese Debatte, also wie Sie ja gesagt haben, den fünften oder sechsten Schritt vor dem ersten zu machen, darin sind wir gut. Aber zu sagen, jetzt müssen wir mal schauen, dass Syrien nicht das alles wiederholen muss, was Libyen durchlaufen hat, was der Jemen durchlaufen musste nach dem arabischen Frühling, sondern dass es ein Land gibt, wo es tatsächlich möglich ist, aus Fehlern zu lernen. Man hat ja auch aus dem Fehler gelernt 2003 im Irak, wo die Amerikaner alle Bassisten entlassen haben, ob aus dem zivilen Beamtendienst oder Militär. Das hat zum Kollaps aller Institutionen geführt. Gerade macht Golani und HTS mit seinen Verbündeten etwas anderes, nämlich Institutionen bewahren. Ich glaube, dass man
nicht weiß, was sie dann damit machen wollen.
Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass wir keine Glaskugel haben und nicht wissen, wie das ausgeht. Aber dass wir eine Chance geben müssen, auch damit wir unsere unsägliche Migrationsdebatte hinbekommen, glaube ich, ist wichtig. Und letzter Satz, das Sinnfreiste, was ich in den letzten Tagen gehört habe, war von Sarah Wagenknecht, die gesagt hat, alle die, die jetzt auf den Straßen jubeln und die Islamisten feiern in Syrien, gehören abgeschoben. Das heißt, dass sie nichts verstanden hat, was in Syrien passiert ist. Es sind eben nicht nur Islamisten, die da eben Damaskus befreit haben. Es sind Christen. Die Alawiten haben gestern übrigens ihre Kooperation angeboten an die HTS-Regierung. Also es ist erstens völliger sinnfrei interpretiert, was in Syrien passiert. Und ich glaube eigentlich auch eine Beleidigung der meisten Syrer, die hier in Deutschland leben und gefeiert haben in diesen Tagen.
Und um mal den Kegel ein Stück weit eben von der Migrationsfrage auch wegzurichten. Es würde für meine Begriffe nichts dagegen sprechen, so schnell wie möglich, selbst wenn wir uns alle ja einig sind und alle Politiker das ja auch im Blick haben, dass man nicht weiß, wo die Reise in Syrien jetzt hingeht, dass man jetzt schon auf europäischer Ebene eine Geberkonferenz für den Wiederaufbau einrichtet. Da müssen ja noch keine Gelder fließen, aber es kann zumindest schon mal eine große Kasse aufgemacht. Ich meine,
das muss man Jens Spahn nachgeben. Das hat er auch zugleich auch vorgeschlagen.
Da haben Sie recht. Ja, so viel Gerechtigkeit. Es ist eine jährliche Syrien-Konferenz, die von der UN und der EU aus quasi gehostet werden. Und die wird jetzt natürlich umso mehr gebraucht wieder.
Und das sollte schnell passieren, um auch ein Zeichen zu setzen, glaube ich. Um auch einen Anreiz natürlich für das Regime, was immer sich jetzt da rausnimmt.
Aber wie schwierig ist das, Herr Schwennig, in einer Zeit, wo wir jetzt im Wahlkampf sind?
Nicht nur das. Wir sind auch im Grunde ein bisschen regierungslos. Ja. Also das ist ja, wir müssen jetzt irgendwie auch noch auf den 23. Februar warten. Aber
gibt es Punkte, wo Sie sagen, da könnte Deutschland jetzt oder sollte Deutschland unterstützen oder die EU, wo könnte man da ansetzen?
Naja, es gab ja jetzt schon dieses Signal, dass Macron und Scholz, also der französische Staatspräsident und der deutsche Bundeskanzler, gesagt haben, wir werden da helfen. Das ist ein schönes Signal, zumal die beiden nicht immer so ganz Schulter an Schulter arbeiten. Das wäre zum Beispiel ein Nukleus, ja. Also mir war das nicht bewusst, dass es diese feste Syrien-Konferenz gibt. Aber wenn es das gibt, umso besser. Dann sollte da halt zügig auch eine außerordentliche Sitzung anberaumt werden.
Es ist natürlich wieder etwas komplizierter, auch dadurch, dass Israel jetzt so stark eben Syrien angreift, Herr Kopanz.
Ja, ich glaube, Israel ist jetzt nicht die größte Gefahr. Die Türkei, es wurde schon angesprochen, das ist etwas, wo wir auch kurzfristig, wir nicht, aber die deutsche Regierung und Europa versuchen können, Druck auszuüben auf die Türkei, um die Situation auch tatsächlich eine Chance zu geben da. Und das heißt, es wird kein demokratisches, friedliches Syrien geben, ohne dass auch die Kurden damit hineingenommen werden in diesen Prozess. Und die Türkei versucht jetzt mit den Gruppen, die sie unterstützt im Norden Syriens, die Kurden dort platt zu machen. Da tobt ein Krieg im Moment. Die kurdischen Gebiete werden angegriffen von diesen von der Türkei gestützten Gruppen. Und da muss Druck ausgeübt werden auf die Türkei, weil sonst geht es da richtig schief.
Vielleicht kann man da sagen, es gibt ja auch innerkurdische Spannungen. Es gibt Kurden, die sind im UN-Friedensprozess bereits auch drin. In dem UN-Prozess. Und es gibt die Kurden im Nordosten, also die PKK-nahen Kurden. Und das ist im Moment eben das Problem mit der Türkei. Also es geht nicht nur um die Kurden, sondern es geht um die speziellen Kurden im Nordosten. Und hier ist natürlich die große Herausforderung zu sehen, dass es da in einen Prozess kommt, wo Erdogan übrigens vor der Entscheidung steht, destabilisiert er Syrien mit einem Kampf gegen die PYD-Kurden im Nordosten? Und riskiert damit auch eine weniger große Rückkehr Bereitschaft der Syrer in der Türkei, was ja mit seinem Ziel war. Oder denkt er sich jetzt, die Aussöhnung ist vielleicht jetzt auch hilfreich, um meine innenpolitischen Ziele zu erfüllen, nämlich möglichst viele Syrer wieder nach Syrien zurückzubekommen. Ich glaube, vor dieser Entscheidung steht er im Moment und dann hoffen wir, dass es dann tatsächlich auch mal zu einem belastbaren Dialog zwischen Türkei und den Kurden kommt.
Herr Chador, was würden Sie sich denn wünschen, wie könnte Deutschland helfen, ja, das Regime zu stabilisieren, dass, also die neue Regierung, wo man sagen kann, dass es sicherer wäre in Syrien?
Vielleicht bin ich nicht der internationale Experte für internationale Beziehungen und wie man eine Regierung so schnell auch vielleicht oder wie man ein Land so schnell auch zur Stabilisierung bringen kann. Aber ich wünsche mir, dass die Regierung hier ganz genau hinschaut, was die HTS, was die zukünftige Regierung jetzt vorhat, werden die Versprechen auch eingehalten, werden Minderheiten jetzt geschützt, weil viele Minderheiten machen sich jetzt Sorgen. Kurdische Menschen, die angegriffen werden von der Armee, die von der Türkei unterstützt wird. Was bedeutet das auch, dass jetzt Israel auch Syrien angreift? Israel greift jetzt Stellungen an. Zum Beispiel in meiner Stadt war es ein Waffenlager, was angegriffen wurde. Aber was bedeutet das, wenn die Menschen immer wieder damit auch terrorisiert werden? Also es muss mit mehreren AkteurInnen gesprochen werden, die jetzt in diesem Land involviert waren und weiterhin involviert sind. Das ist die Türkei, das ist Israel, das ist die USA, das ist der Iran. Ob der Iran jetzt weiter involviert bleibt, bleibt jetzt fraglich, weil die haben jetzt gesagt, dass sie jetzt begrüßen, was passiert ist und dass sie zusammenarbeiten wollen mit der neuen Regierung, wenn es die gibt. Deswegen wünsche ich mir, dass Deutschland vielleicht ganz genau hinschaut, was die HTS vorhat und dazu vielleicht beiträgt, dass das Land stabilisiert wird, auch dass da eine Demokratie irgendwann herrschen kann.
Ich möchte zu Israel vielleicht kurz sagen, dass auch für Israel einiges auf dem Spiel steht. Denn Israel hat ja jetzt vorübergehend Sympathien gehabt, auch in der syrischen Zivilgesellschaft und Opposition, obwohl sie in ihrem Bildungssystem anti-israelisch erzogen und aufgewachsen sind. Die Syrer haben gefeiert jeden Hisbollah-Führer, den Israel getötet hat, weil Hisbollah ja mit an den Grausamkeiten gegen das syrische Volk beteiligt war, zum großen Teil beteiligt war. Und wenn jetzt Israel das militärisch überreizt, kann es eben dazu führen, dass sie diesen Public Diplomacy-Erfolg, den sie hätten mit den Syrern, auch wieder verspielen. Das wäre eben die Frage, ob da eben die Regierung Netanyahu auch ein bisschen weiterdenkt, möglicherweise hier auch ein neues Kapitel aufzuschlagen. Netanyahu hat ja aber auch erklärt, wir sind bereit für gute Nachbarschaft. Nur deswegen bleibt zu hoffen, dass diese Luftschläge jetzt die letzten waren und dass man jetzt wieder auch in Dialog kommt miteinander.
Mhm. Herr Koopmans, wie sehr... wenn man zurückschaut auf die Debatte, die wir lange jetzt geführt haben und auch wieder natürlich auch im Wahlkampf jetzt wieder stark führen über Migration und Flüchtlinge und all das. Was ist so, würden Sie sagen, was hat sich gerade geändert in den letzten ein, zwei Jahren in Deutschland in der Debatte?
Ich glaube, dass sich geändert hat, dass jetzt ziemlich breit sich in verschiedenen Parteien schon die Einsicht durchgesetzt hat, dass wir eine kontrollierte Migrationspolitik brauchen, dass wir auch eine kontrollierte Flüchtlingspolitik brauchen. Und nicht unbedingt eine, die weniger großzügig ist und die weniger human ist und die weniger Menschen aufnimmt, aber das wohl auf eine mehr geregelte Art und Weise tun. Und da sehen wir auch natürlich auf der europäischen Ebene Tendenzen. Das GEAS-Abkommen geht in die Richtung, das ist an und für sich nicht hinreichend. Aber ich denke, der Zug fährt in die Richtung von zunehmenden Abkommen mit Drittstaaten. Dazu gehört übrigens auch die Türkei, ist da ein wichtiger Spieler natürlich, wenn es um Kontrolle über Migration geht. Aber auch andere Länder im Nahen Osten, die wir jetzt völlig im Stich lassen. Also der Libanon zum Beispiel ist durch den Bürgerkrieg in Syrien und auch durch den Konflikt mit Israel natürlich extrem destabilisiert. Da gibt es eine Flüchtlingsbevölkerung, die mehr als 10% der Bevölkerung ausmacht. Also das ist ein Land, das auch droht, an diese Frage kaputt zu gehen. Dass wir ein Land, das wir helfen könnten, wenn wir umsteigen auf eine Aufnahme von Flüchtlingen über geregelte Kontingente und Absprachen machen mit Drittstaaten, um die irreguläre Migration einzudämmen. Ich denke, es geht in die Richtung. In vielen Ländern Europas gibt es da schon für Unterstützung dafür. Und meine Erwartung ist, dass auch die neue Koalition, ob das nun CDU und Grüne oder CDU und SPD sein wird, in diese Richtung gehen wird.
Also eine Verschärfung der Migrationsdebatte oder der...
Verschärfung ist das nicht.
Ich würde sagen, eine realistischere und auch eine, die sozusagen den Satz von seinerzeit Bundespräsident Joachim Gauck, unser Herz ist groß, aber unsere Möglichkeiten sind eben dann, haben auch Grenzen, mehr beherzigt wird. Und da teile ich Herrn Krugmanns Ansicht voll und ganz. Da hat sich in den letzten Jahren vieles gewandelt in Deutschland und in Europa. Übrigens in Europa, ganz unabhängig davon, welche Couleur teilweise die jeweilige Regierung hat. Also die dänische Regierungschefin, Sozialdemokratin, ist sich da ziemlich einig mit der italienischen Regierungschefin, die immer als Postfaschistin tituliert wird. Also da ist die Einigkeit inzwischen sehr, sehr groß, wenn man sich daran zurückerinnert, wo wir 2015 losgegangen sind.
Das ist ja das eine, wie man mit denen umgeht, die hierher kommen wollen. Aber jetzt haben wir ja mit diesem Fall Syrien auf einmal einen neuen Fall. Mit der Frage, sollen die Menschen zurückgehen? Wir haben eben schon darüber gesprochen, wenn halt eben der Status nicht mehr da ist, dann müssten sie juristisch zurückgehen. Trotzdem sind es Menschen, die 10 Jahre hier sind, die hier leben, die hier arbeiten. Und darüber haben wir schon gesprochen. Aber gibt es ein Punkt, Herr Schwenning, wo Sie sagen, das wird die Flüchtlingsdebatte noch mal grundsätzlich verändern? Und wie sehr kann man diese Debatte auch mit den Geflüchteten hier führen?
Also noch mal das Erste, und das ist mir wirklich wichtig, dass wir nicht auch hier jetzt den Fehler machen, die fünfte Frage zur ersten zu machen. Ich habe es eingangs schon gesagt. Aber ich muss Ihre Frage ja trotzdem beantworten. Jetzt bin ich mal ein bisschen optimistisch. In dem Moment, wo einer Gesellschaft gezeigt werden kann, es kann da auch mal wieder Entlastung stattfinden und vielleicht sogar in dem Fall zum Wohle aller, zum Wohle des Landes, wo die Menschen herkamen, aus guten Gründen und auch zum Wohle eines hier teilweise, sagen wir mindestens mal, dadurch angespannten Sozialsystems. Dann kann es, vielleicht ist das ein bisschen naiv, unbedarft oder auch mit viel Hoffnung verbunden, dann kann es auch zu einer anderen grundsätzlichen Einstellung oder, sagen wir mal, zu weniger Ressentiments führen. Wenn man sagt, okay, es kommt auch mal der Tag, an dem Menschen dann auch wieder zurückgehen, um ihre Heimat aufzubauen. Wir wollen jetzt da nicht zu blauäugig werden, aber inzwischen wird ja in der Ukraine auch nicht mehr so viel über die Frage von Taurus, sondern mehr über die Frage gesprochen, wie können Friedensverhandlungen herbeigeführt werden. Also vielleicht ist da der Punkt auch nicht so fern, wo wir dann wieder eine Sendung dazu machen, wie geht es jetzt eigentlich mit den ukrainischen Flüchtlingen in Deutschland weiter und mit der Ukraine und dem Wiederaufbau.
Ja. Herr Kador, fühlen Sie sich gehört in dieser Debatte und wo würden Sie sich gerne mehr Gehör verschaffen, wenn es darum geht, wie man mit den Syrern und Syrerinnen hier umgeht?
Ich fühle mich teilweise schon gehört. Ich habe aber auch eine andere Position. Ich bin Journalist, ich bin ein Vermittler von Stimmen, kann mit unterschiedlichen Menschen auch ins Gespräch kommen. Viele syrische Menschen haben vielleicht auch nicht diese Chance. Ich habe schon das Gefühl, dass da ein Verständnis in einer solidarischen Gesellschaft sich entwickelt hat, was syrische Menschen betrifft, was Geflüchtete betrifft. Was bedeutet das, wenn man das Land verlässt? Was bedeutet das, wenn man komplett eine neue Zukunft aufbaut in einem erstmal fremden Land und vielleicht dieses fremde Land zu einem Zuhause zu machen? Ich habe schon das Gefühl, dass viele Leute auch das verstehen und wahrnehmen. Gleichzeitig vergessen viele Leute, wie viel man eigentlich aufgegeben hat, wie viel einem das gekostet hat, zu sagen, ich entscheide mich jetzt hier, meine Zukunft aufzubauen. Ich bin dazu gezwungen, erstmal zu fliehen, aber jetzt bin ich hier und werde trotzdem, trotz des Rassismus und der Diskriminierung, die man erlebt, trotz dessen, dass man ausgeschlossen wird, ich entscheide mich bewusst, dass ich vielleicht einen Job suche. Ich entscheide mich bewusst, dass ich vielleicht hier mein Netzwerk aufbaue. Und es kann nicht einfach so in einer Sekunde passieren, dass man sagt, jetzt kämen wir zurück. Jetzt gehen wir zurück nach Syrien. Was bedeutet das, was man hier alles aufgebaut hat? Jeder von uns wünscht sich ein freies, sicheres Syrien. Ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das, dass ich meine Familie wieder besuchen kann. Ich habe die lange nicht mehr gesehen. Jetzt sind das 10 Jahre. Ich weiß nicht mehr, wie meine Cousins und Cousinen vielleicht aussehen. Ich will sie gerne sehen. Ich will gerne in meine...
Planen Sie jetzt schon eine Reise? Ja. Planen Sie jetzt schon hinzufahren?
Ich plane noch keine Reise, wenn noch nicht absehbar ist, wie die Lage sich in Syrien entwickelt. Ich gehöre auch zu einer ismaelitischen Minderheit, also zu einer schiitischen Minderheit, komme aus einer Stadt, wo die Leute auch sich Sorgen gemacht haben die letzten 10 Tage, die letzten 2 Wochen. Was bedeutet das, wenn die HTS regiert, wenn HTS quasi gewinnt und siegt, obwohl ich zu einer Familie gehöre, die sich an der Revolution schon von der ersten Minute beteiligt hat. Aber wir sind eine Minderheit und wir machen uns Sorgen. Das heißt, ich mache mir auch Sorgen um meine Familie, die zu dieser Minderheit gehört, die aber jetzt sagt, bisher behandeln uns die Leute von HTS ganz gut, bisher sind alle nett zu uns. Das sind erstmal die ersten Eindrücke, die man erstmal macht. Aber ob diese Versprechen eingehalten werden, das müssen wir erstmal abwarten. Erstmal war das Al-Nusra-Front, deswegen müssen wir erstmal abwarten, was haben Sie eigentlich vor und sind Sie jetzt so gemäß? Also bin ich skeptisch.
Ja, Herr Wieland, was denken Sie, in welchem Zeithorizont muss man da denken? Also wie schnell wird sich das zeigen?
Also ich glaube, wir haben die ersten Tage, glaube ich, viel besser erlebt, als es hätte sein können, angesichts der Grausamkeiten, die Syrien die letzten Jahre durchgemacht hat. Ich denke, dass es doch aber Monate dauert, bis sich das konsolidiert und bis man dann auch weitersehen kann, welche nächsten Schritte man machen muss. Wobei natürlich Wiederaufbau und Stabilisierungsmaßnahmen relativ schnell kommen müssen, damit wir nicht eine self-fulfilling prophecy haben und das Chaos eben doch ausbricht. Aber ich möchte einen Aspekt noch beleuchten. Für eine Gruppe von Syrern, vielleicht müssen sie sich gar nicht entscheiden, bleibe ich jetzt in Deutschland oder gehe nach Syrien, sondern wir haben hier in Deutschland sehr viele Syrerinnen und Syrer, die hochqualifiziert sind, Menschenrechtler, die hier auch gegen Assads Folterknechte in Deutschland ausgesagt haben oder Prozesse aufgesetzt haben. Die sind hochqualifiziert und engagiert. Die haben jetzt jahrelang einen freiheitlichen Rechtsstaat erfahren in Deutschland, so wie andere Syrer auch, die sich hier organisiert haben in politischen Gruppen, die für Demokratie eintreten, all das, für was der arabische Frühling stand. Wenn Sie zurückgehen nach Syrien, um dort die Verbrechen aufzuarbeiten von Assad mit dem, was Sie hier aus Deutschland mitnehmen und dann auch wieder nach Deutschland zurückkommen und hier diese Brücke bauen zwischen Deutschland und einem neuen Syrien, das ist auch eine Win-Win-Situation, die man für einige sich vorstellen könnte, ohne dass sie sich voll entscheiden müssen, wo sie am Ende tatsächlich bleiben. Erstmal.
Entschuldigung, ich muss ganz kurz gegen den Kratzer im Hals antrinken. Herr Schwenicke, was denken Sie, wie sehr wird diese Diskussion noch den Wahlkampf jetzt bestimmen?
Sie hat ihn schon im Griff, sozusagen. Mhm. Sie ist, glaube ich, von 0 auf 1 in den Wahlkampfprioritäten und wird da auch bleiben, zusammen mit der Ukraine. Das heißt, wir werden uns auch weiter damit auseinanderzusetzen haben, dass die Diskussion vielleicht nicht ganz so sachlich immer geführt wird, wie es der Sache angemessen wäre. Aber da wir ja in einem freiheitlichen Land leben, kann man dann ja auch immer kritische Zwischenrufe machen und versuchen, das dann auch wieder ein Stück weit einzufangen. Also mir ist da auch nicht bang, nicht, dass wir uns da missverstehen. Ich war tatsächlich über diese ein, zwei übereifrigen oder vorschnellen Äußerungen ein bisschen erschrocken. Aber ich glaube, das kann sich auch wieder einpendeln. Tatsächlich, das will ich dazu aber auch noch sagen, auf einen ähnlich gearteten Kommentar bei uns auf der Seite sind mir teilweise Leserzuschriften zugegangen, die mich dann schon auch mehr als nur nachdenklich machen. Also vorsichtig formuliert merkt man an denen, dass der Druck auf diesem Thema sehr, sehr hoch ist und dass manche Leute sich dann da auch in der Wortwahl sehr, sehr vergreifen. Also es ist ein hoch emotional aufgeladenes Thema und wir sind alle gut beraten, es, wie ich finde, so vernünftig zu diskutieren, wie wir es jetzt hier tun.
Was wäre denn ein kluger politischer Umgang damit, Herr Koopmans jetzt?
Der kluge Umgang wäre erstmal abzuwarten. Also wirklich, bis die Situation sich einigermaßen aussortiert hat. Und wie schnell das der Fall sein wird, ist nicht abzuschätzen. Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn die Lage so bleibt, wie sie ist, so unüberschaubar bis zu den Wahlen, dann wird das kein großes Wahlkampfthema sein. Weil dann werden alle Politiker, vielleicht nicht die an den Rändern, aber die anderen, die Seriösen, werden sich realisieren, dass man jetzt keine Debatte führen kann über Rückkehr. Man kann jetzt diese freiwillige Rückkehr, was Jens Spahn ins Spiel gespielt hat, soll man eigentlich jetzt nicht übertreiben. Er hat gesagt, wir können Menschen bei der freiwilligen Rückkehr unterstützen. Also da wird niemand gezwungen, dorthin zu gehen. Trotzdem verfrüht, weil es auch für eine freiwillige Rückkehr zu früh ist. Aber damit kann man keinen Wahlkampf machen. Wenn es natürlich sehr schnell sich befrieden würde und sich da eine geregelte Regierung bilden würde und es keinen Krieg mehr gibt, dann wird natürlich die Frage aufkommen, können dann tatsächlich die Syrer zurückgehen? Können wir dann tatsächlich auch Schutzstaati beenden? Und das könnte ein Wahlkampfthema werden, aber ich denke ehrlich gesagt nicht, dass die Situation in Syrien so schnell so übersichtlich wird.
Okay, es wird uns sicherlich noch lange beschäftigen. Vielen Dank erstmal für die Diskussion, Herr Wieland, Herr Chador, Herr Koopmans und Herr Schwennecke. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Wir werden das Thema morgen noch etwas fortsetzen. Dann schauen wir noch etwas auf den globalen Rahmen und fragen nach dem Umsturz in Syrien, wie geschwächt ist Putin. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Jetzt gibt's Phoenix der Tag mit Constanze Abratzky.